Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im ersten Quartal 2013. Für Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Dr. Wemmer übergeben. Bitte schön, Herr Dr. Wemmer.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich setze jetzt noch ein zweites Mal an. Da der Call gleichzeitig in Englisch stattfand, gab es wohl eine Vermischung der deutschen und englischen Leitung. Ich hoffe, dass das jetzt geklärt ist. Wir sind als Gruppe sehr gut in das Jahr gestartet. Und ich möchte vielleicht als erstes noch ein paar redaktionelle Dinge erwähnen. Die Präsentation hat ein leicht verändertes Format. Wir haben, wie auch schon vorher angekündigt, jetzt Analysten und Pressepräsentation im gleichen Umfang ausgestaltet. Und im Anhang gibt es dann für die Leute, die die Feinheiten des Accounting und der technischen Details lieben, gibt es die alte Präsentation in vollem Umfang. So, mit dieser kurzen Einleitung gehe ich jetzt durch die Seiten. Ich hoffe, Sie haben sie alle vor sich liegen. Was waren die Höhepunkte im ersten Quartal? Wir haben mit HSBC eine neue Vertriebspartnerschaft in der Türkei geschlossen, um unsere Bankendistribution zu stärken. Wir haben weiter den Kauf der Yapı Kredi angekündigt. Diese Transaktion wird dann im Sommer abgeschlossen. Das stärkt weiter unseren Bankenkanal, aber auch verstärkt unser Agentennetz, sodass wir nach Abschluss dieser Transaktion der größte Versicherer in der Türkei werden. Standard & Poor's hat trotz des volatilen Umfelds den Negative Outlook von unserem Rating entfernt und hat uns auch stabil gesetzt. Darüber haben wir uns besonders gefreut. Wir konnten unsere Finanzierung durch Anleihen erheblich verbessern. Wir haben drei Anleihen ersetzt und konnten da doch deutlich niedrigere Couponzahlungen erzielen. Aber auch auf der Produktseite war es ein Jahr mit sehr guten Start. Das ist einmal ein neuer Fonds, den PIMCO aufgelegt hat, und das ist die größte Emission im US-Markt seit 2007. Und in Italien haben wir ein sehr erfolgreiches Unit-Linked-Produkt, also fondsgebundene Lebensversicherung, aufgelegt. Und auch davon werden Sie die Ergebnisse im ersten Quartal bereits sehen. Im Umsatz 32 Milliarden, 6,6% ausgewiesenes Wachstum, internes Wachstum 6,1%. Ich habe mir von den Kollegen berichten lassen, das ist das umsatzstärkste Quartal der Gruppe im historischen Kontext. Das hat dann auch zu einem 20% höheren operativen Ergebnis geführt. Und wenn Sie auf die Grafik auf der rechten Seite schauen, dieses operative Ergebnis wird breit getragen von allen drei Segmenten. Und ich werde dann im Detail auf die Details eingehen. Und was auch sehr erfreulich ist, die über 400 Millionen Steigerung des operativen Ergebnisses sind dann nach Steuern ohne weitere Veränderungen haben sie sich im Nettoeinkommen niedergeschlagen, sodass wir dort 24% Wachstum zeigen können. Standard & Poor's hat den negativen Outlook entfernt, wie ich bereits erwähnt habe. Daher ist es nicht verwunderlich, dass wir weiterhin eine starke Kapitalposition haben, und die hat sich auch nicht wesentlich zum Jahresende verändert. Ich sollte hier nur darauf hinweisen, wir haben gemäß den Accounting-Regeln von IFRS haben wir unsere Pensionsverpflichtungen, die in die Bilanz nach den IAS 19-Regeln aufgenommen, und das hat unser Eigenkapital um 3,2 Milliarden Euro reduziert. Aber das habe ich bereits im vierten Quartal erläutert, und das ist hier auf der Seite noch einmal in Zahlen und Grafik dargestellt. Ansonsten war der Finanzmarkt im ersten Quartal relativ flach, auch wenn wir jetzt alle die Veränderungen im Auge haben. Die waren viel mehr im April als in den ersten drei Monaten, so sodass sie eigentlich nur unser Nettoeinkommen zur korrigierten Eigenkapitalzahl hinzuaddieren müssen und sie enden mit dem Eigenkapital zu Ende März. Wenn wir jetzt in das erste Segment einsteigen, traditionell das Property Casualty Business, sehr schönes Wachstum in das Jahr, 2,7% Wachstum, darauf entfallen 1,3% auf organisches Wachstum. Und dieses organische Wachstum ist in erster Linie von Preissteigerungen getrieben. Im Volumen haben wir immer noch einen kleinen Abrieb zu verzeichnen. In absoluten Zahlen ist natürlich sehr positiv Deutschland als unsere größte Einheit. Aber Sie sehen auch, dass unsere globalen Geschäfte sich sehr gut entwickeln. Und ich möchte hier darauf hinweisen, unter dem Stichwort Allianz Worldwide Partners, das ist eine Organisationseinheit, die wir letztes Jahr zum dritten Quartal geschaffen haben, verbirgt sich unser globales Assistance-Business und unser internationales Krankengeschäft, was wir jetzt in einer Einheit zusammengefasst haben, um Synergien sowohl im Vertrieb wie auch in der Serviceerbringung zu erzielen. Und hier ist das Wachstum sehr ausgeprägt im ersten Quartal. Bei den vier unten in der letzten Box befindlichen Unternehmen möchte ich auf zwei besonders hinweisen. Die USA mit minus 31% ist keine Überraschung. Ich hatte es bereits im vierten Quartal angekündigt, dass wir unsere Beteiligung am Crop-Business geändert haben und daher diesen Prämienrückgang schon vorher angekündigt haben. Die Türkei mit 44% Wachstum, das ist rein organisches Wachstum der bestehenden Organisation der Allianz. Das hat noch nichts mit den angekündigten Akquisitionen zu tun, aber es gibt Ihnen vielleicht einen Eindruck, warum wir gerne in den Markt investieren. Wenn wir jetzt auf Seite 7 in die Ergebniskomponenten des Schadenunfallgeschäftes einsteigen, herausragend ist die Schadenkostenquote 94,3%. Das heißt, unter 95% ist für den globalen Marktführer und das große und vielfältige Portfolio ein ausgezeichnetes Ergebnis. Und das basiert natürlich nicht auf einem Land, sondern das zeigt, dass die Strategie der Gruppe breit umgesetzt wird. Das heißt aber auch im operativen Ergebnis, dass die verbesserte Schadenquote schlägt sich im technischen Ergebnis nieder und treibt damit das Ergebnis auf die 1,3 Milliarden. Ein Punkt noch zu dem Abwicklungsergebnis. Das war im ersten Quartal 2013 niedriger als sonst, aber das ist mehr eine technische Abweichung und hat nichts über die unverändert hervorragende Reservierung des Unternehmens zu sagen. Wenn wir jetzt sehen auf Seite 8, wer hat wie zu diesem hervorragenden Ergebnis im Schadenunfallsegment beigetragen? Wieder die gleiche Liste der Länder wie schon vorher bei den Volumen. Deutschland 91,4% Combined Ratio. Bevor das falsch interpretiert wird, muss ich dazu erklären, dass wir einen internen Rückversicherungsvertrag, also zwischen der Deutschlandtochter und der SE, aufgelöst haben. Und das hat einen Einmaleffekt im ersten Quartal von 3,5 Prozentpunkten ausgelöst. Das heißt, korrigiert stände da 94,9%. Auch das ist eine sehr gute Zahl, denn 95 Combined Ratio ist unser mittelfristiges Ziel für Deutschland. Also wir sind auf hervorragendem Wege in Bezug auf dieses Ziel. Die anderen Combined Ratios sind alle ein Beleg dafür, dass das Geschäft sehr, sehr gut verläuft. Wir hatten 0,7 Prozentpunkte Naturkatastrophen nur im ersten Quartal zu verzeichnen. Und diese Naturkatastrophen sind die Überflutungen in Australien. Daher finden Sie in der Spalte Naturkatastrophen unter Australien und natürlich auch unser globales Großkundengeschäft AGCS zeigen Effekte dieses Schadens, aber es sind die 70 Millionen, die insgesamt unser Quartal belasten. Auch noch hinweisen möchte ich auf die Türkei, die nicht nur das herausragende Wachstum gezeigt hat, sondern auch die Schadenkostenquote mit 92% zeigt, dass der Markt wirklich spannend ist. Wenn ich jetzt kurz auf das Kapitalanlageergebnis im Schadenunfallbereich eingehe, hier zeigen wir 9% Rückgang des Investmentergebnisses. Das ist einerseits Ausdruck, dass die Zinsen niedriger werden und sind. Also werden sich auch hier die Investmentergebnisse leicht nach unten anpassen. Aber wir haben auch gerade in Italien und Spanien letztes Jahr ein De-Risking des Portfolios durchgeführt, sodass wir auch hier auf die hohen italienischen und spanischen Zinsen mehr verzichten. Und das hat 12 Millionen gekostet im Vergleich zum Jahr vorher. Denn ansonsten das Wiederanlageergebnis mit 2,7% ist immer noch sehr erfreulich. Und ich glaube, hier können wir immer noch doch mitnehmen, dass wir eben ein sehr starkes Anlageteam haben und das Anlage-Know-how uns hier weitere Pluspunkte bringt. Wenn wir jetzt auf das Lebensgeschäft umschwenken, das ist der große Sprung im Umsatz im ersten Quartal. Die Gesamtprämieneinnahme ist um 8,3% gestiegen, das interne Wachstum, also korrigiert um Währungseffekte, sogar 8,5%. Und das wird getrieben von einem Neugeschäftswachstum um 15%. So, woher kommt dieses Neugeschäft? Die Hauptträger des Wachstums sind Deutschland, Frankreich und Italien. Deutschland können wir sehr profitieren von unserer hervorragenden Position im Gruppen- und Großkundengeschäft. Es sind zwei große Verträge mit fast 500 Millionen Euro Prämie, die hier positiv zu Buche schlagen. Frankreich ist eine elegante Kooperation zwischen unserer Luxemburg-Tochter und verschiedenen französischen Banken, die unsere Produkte absetzen. Und das trägt sehr zur Volumensteigerung bei. Und in Italien haben wir es geschafft, den Unit-Linked-Markt, also den Markt der fondsgebundenen Versicherung, wieder zu dynamisieren und können über UniCredito erhebliche Zuwächse verzeichnen, wie auch mit unserem eigenen Außendienst, der auf Finanzprodukte spezialisiert ist. USA, der Rückgang ist eine Fortsetzung vom letzten Jahr, wo wir unsere VA, also Variable Annuity Produkte, umgestellt haben, sodass das keine Überraschung ist, aber eigentlich, wenn wir uns die Entwicklung im VA-Business jetzt die letzten drei Quartale anschauen, ist das Volumen sehr erfreulich gestiegen. Und ich werde dann nachher nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Lassen wir erst einmal auf das operative Ergebnis im Leben schauen. Letztes Jahr, die 825 Millionen Euro, war ein sehr starker Start in das Jahr 2012, getrieben von auch hohen realisierten Kursgewinnen, insbesondere in Deutschland. Wir haben dieses Jahr weniger realisierte Gewinne und trotzdem ist das Ergebnis noch um weitere 30 Millionen gestiegen. Und das ist, glaube ich, die positive Entwicklung. Reduktion der Investmentmarge um 169 Millionen, das könnte jetzt zur Schlussfolgerung verleiten, auch das sind die niedrigen Zinsen. Das ist aber nur zu einem minimalen Teil der Fall. Von den 169 Millionen entfallen 157 Millionen auf unser US-Geschäft und das sind eigentlich normale Volatilitäten im Accounting des Variable Annuity Business, die haben eigentlich keine Aussage über langfristige Entwicklungen. Und es ist mehr die Komplexität der Buchhaltung für dieses Produkt, wo auf der einen Seite die Hedges des Investmentportfolios zu Volatilitäten auf der Aktivseite führen und die Passivseite nach den Regeln von US GAAP abgebildet wird. Und da gibt es halt Accounting-Verschiebungen, die sich dann über die Quartale auf Dauer ausgleichen und nicht langfristige Auswirkungen haben. Man sieht es auch ein bisschen, die relative Veränderung der aktivierten Abschlusskosten, da ist auch diese Accounting-Verschiebung teilweise wieder in die anderen Richtung enthalten. Wenn wir jetzt auf den Neugeschäftswert eingehen, das ist eine Zahl, die haben wir, glaube ich, sonst in der Pressekonferenz weniger betont. Das ist eben der versicherungsmathematische Maßstab für die Profitabilität des Neugeschäftes. Die Marge, auf die wir besonders achten, die ist zwar leicht gesunken auf 1,8%, aber das ist im Rahmen des deutlich niedrigeren Zinsumfeldes eigentlich noch ein sehr guter Wert. Aber wir arbeiten hier auch weiter an unserem Produktmix, um diese Zahl zu stabilisieren oder gar wieder nach oben anzuheben. Dann ein wichtiger Punkt im Nebengeschäft ist natürlich immer, wie hat sich für unsere großen Anlagebestände und Produkte mit Garantien die Investmentmarge entwickelt. Das sehen Sie auf Seite 13. Das hier sind Quartalsrenditen und nicht Renditen über 12 Monate gerechnet. Die laufende Rendite ist im Verhältnis zu den Versicherungsreserven ist weitgehend unverändert geblieben. Hier können Sie auch sehen, dass wir weniger Kursgewinne realisiert haben, denn das ist diese zweite Zeile, wo die Kursgewinne nur 0,1% ausmachen im Vergleich zum Vorjahr mit 0,2%. Wenn wir jetzt ganz weiter runtergehen auf wo die Zeile mit Marge, da ist unsere Rendite von 0,3% auf 0,2% gefallen. Aber 0,2% stehen für 0,22%, das sind 22 Basispunkte, also für das Quartal. Wenn Sie das mit 4 multiplizieren wollen, ist das 88 Basispunkte für das ganze Jahr. Und eigentlich ist unsere interne Zielgröße, die wir auch publiziert haben, sind 75 Basispunkte. Also sehen Sie, dass wir auch in der Profitabilität des Lebensgeschäftes noch sehr, sehr gut auf Kurs sind. Der Buchwert der Anlagen ist natürlich mit den Zinsreduktionen des letzten Jahres gestiegen, aber das ist eigentlich schon im letzten Jahr passiert und im ersten Quartal hat sich da nicht viel verändert. Wieder Anlagezins 3,1%, natürlich im Leben höher als im Schadenunfallgeschäft, weil wir einfach hier längerfristig anlegen. Langfristigkeit der Anlagen sehen Sie dann auch unter dem Stichwort Duration jeweils auf den Seiten. Seite 14 ist der Market Consistent Embedded Value. Da hat sich in dem Quartal wenig verändert, weil die Kapitalmärkte sehr ruhig waren. Deswegen werde ich da auch nicht drauf weiter eingehen. Lassen Sie mich lieber jetzt zum dritten Standbein sprechen und auf unser Asset Management Geschäft kommen. Das Asset Management Geschäft weist für die ersten drei Quartale Geldzuflüsse von 42,6 Milliarden Euro aus. Davon entfallen 40,4 auf PIMCO und 1,4 auf die Allianz Global Investors. Also für beide Teile oder Hauptteile unseres Asset Management Business ein hervorragender Start. PIMCO hat in den USA seinen Marktanteil, insbesondere den Marktanteil bei den Neugeldzuflüssen, weiter ausgebaut. Wir haben jetzt den doppelten Neugeldzufluss vom zweitstärksten Unternehmen des Marktes und das führt dann auch zu dieser weiteren Steigerung der verwalteten Vermögen und schlägt sich dann natürlich nieder wenn wir uns auf die Umsätze jetzt schauen, mit 1,9 Milliarden sind wir bald an der 2-Milliarden-Grenze bei den Umsätzen. Und es ist nicht nur das Wachstum der verwalteten Gelder, auch die Provisionsmarge hat sich um einen weiteren Basispunkt gesteigert. Das zeigt die Dynamik, die PIMCO nicht nur in der Marktbearbeitung, sondern auch in der Neuproduktgestaltung an den Tag legt. Und das schlägt sich eigentlich in allen Kennzahlen soweit durch. Bei Allianz Global Investors ist die Marge leicht zurückgegangen. Da haben wir eher Abflüsse im Retail-Geschäft und die Zuflüsse sind eher im Großkundengeschäft. Wenn ich jetzt diese Kennzahlen umsetze auf das operative Ergebnis, Seite 17, dann sehen Sie, dass unser Asset-Management-Geschäft fast 50% internes Wachstum im Ergebnis ausweist. Und hier sind natürlich die Provisionsüberschüsse stark gestiegen. Einmal, weil die Durchschnitts-Fees-Beiträge gestiegen sind. Dann kommen natürlich die Skaleneffekte, dass die Kosten deutlich langsamer wachsen. Aber auch sind im ersten Quartal 200 Millionen performanceabhängige Provisionsüberschüsse enthalten. Das sind natürlich Zahlen, die sich nicht jedes Quartal wiederholen, sondern wir haben hier einen Private Equity Fonds weiter abgewickelt und dann werden ja für den Verwalter des Private Equity Fonds mit der Abwicklung dann die Performance Fees fällig. Das zeigt sich, die Skaleneffekte können Sie dann eigentlich sehr gut an der Kennzahl Aufwand-Ertrag-Verhältnis sehen. Vor einem Jahr waren wir noch bei 57,4% und jetzt bei 52,9%. Das heißt, immer die Gegenposition zu 100 ist ja dann der Gewinn, der für uns übrig bleibt. Damit jetzt zum Abschluss der Präsentation ganz kurz sozusagen die Klammer über die drei Segmente. Die Gruppe und die verschiedenen Holding-Aktivitäten. Auch hier hat sich das Ergebnis gut verbessert, auch wenn hier nur knapp 40 Millionen ausgewiesen werden, um dass der Verlust kleiner geworden ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass im Bankgeschäft unter den minus 83 Millionen verbergen sich 88 Millionen Restrukturierungskosten für die Schließung der Allianz Bank in Deutschland. Das kennen Sie ja alle, glaube ich, recht gut. Und die Restrukturierungskosten buchen wir ja jetzt im operativen Ergebnis. Letztes Jahr noch wäre das nicht im operativen Ergebnis gewesen, sodass auch hier die Entwicklung unseres Corporate Segments sehr erfreulich ins Jahr gestartet ist. So, und jetzt dann noch zum Schluss. Wie überträgt sich jetzt operatives Ergebnis auf den Reingewinn für das Quartal mit 1,7 Milliarden am Ende der Seite zu finden? Wie ich bereits erwähnt habe, ist das nicht operative Ergebnis nur ein wenig schlechter als letztes Jahr. Wir hatten letztes Jahr aus der Bewertung der Hartford Warrens natürlich große Einmalerträge, die dieses Jahr sich nicht wiederholt haben. Insofern ist das erste Quartal 2013 eher arm an individuellen Entwicklungen. Der effektive Steuersatz, der durch Einmalaufwendungen letztes Jahr eher am oberen Ende war, hat sich eigentlich mit 33% wieder auf einen normalen Erwartungswert stabilisiert. Wir sind also immer noch in allen Ländern Vollsteuerzahler und können auch diese Zahl mit Stolz ausweisen. Lassen Sie mich insgesamt das Ergebnis nochmal zusammenfassen. Ein sehr großer oder großartiger Start in das Jahr. Sehr gutes Umsatzwachstum in allen Segmenten. schlägt sich nieder im operativen Ergebnis und der Zuwachs im operativen Ergebnis ist mehr oder weniger 1:1 im Periodenüberschuss angekommen. Bilanz nach wie vor stark und unser Kapitalergebnis. So dann die automatische Frage, warum passen wir unseren Outlook für das Jahr nicht an? Weil wir über ein Quartal berichten und nicht über das ganze Jahr. Die ersten 3 Monate sind sicher hervorragend gelaufen und einige dieser Zahlen geben natürlich auch einen sehr positiven Outlook für die weiteren Quartale. Aber wir leben nach wie vor in einer sehr volatilen Welt. Da gibt es einerseits die Naturkatastrophen, die uns immer treffen können. Andererseits, glaube ich, ist die zurzeit friedliche Ruhe an den Finanzmärkten noch kein Beleg dafür, dass wir die Euro-Krise überwunden haben. Da ist eher, glaube ich, zu warten, wie diese ganze Entwicklung in Europa weitergeht. Mit diesem Satz wollte ich eigentlich hier aufhören und ich glaube, wir können dann in die Fragerunde eintreten.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihre Frage zu signalisieren. Unsere erste Frage heute kommt von Michael Flemmig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Herr Wemmer, Herr Groß. 3 Fragen insgesamt hätte ich gerne. Sie haben eben erstens von einem großartigen Start in das Jahr gesprochen. Tatsächlich ist das Umsatzwachstum ja sehr hoch. Der operative Gewinn ist auch sehr hoch. Heißt es, dass jetzt die Allianz grundsätzlich mehr in eine Phase reinkommt, wo man sich wieder nach Wachstum umschaut oder sehen Sie durchaus noch Hausaufgaben, die innerhalb des Konzerns erledigt werden müssten? 2. Frage. Sie hatten darauf hingewiesen, dass es in der Schadenunfallversicherung immer noch keinen Volumenanstieg gibt. In dem Quartalsbericht ist auch zu lesen, dass man erwartet, dass im Laufe von 2013 der Preisanstieg ausklingt. Wann glauben Sie denn, wird man wieder einen Volumenanstieg über die gesamte Gruppe hinweg in der Schadenunfallversicherung sehen? Und die 3. Frage, es ist gar nicht lang her, da hat das Asset Management erstmals ein höheres operatives Ergebnis als die Lebensversicherung abgeliefert. Das hat sich im 1. Quartal jetzt wieder bestätigt. Glauben Sie mittelfristig auf Sicht, dass das ein dauerhafter Zustand sein wird? Danke.
Ja, Herr Flemmig, vielen Dank für die Fragen. Ich glaube, dass wir in der Tat die Hausaufgaben sehr, sehr gut erledigt haben. Sie haben ja auch gesehen, dass unser Sorgenkind Fireman's Fund im Combined Ratio einen guten Start ins Jahr hingelegt hat. Dass wir dieses Jahr durch die Veränderungen im Crop-Business, also die Abdeckung von Ernteausfallrisiken in den USA, natürlich einiges an Volumen abgeben müssen, war ja durchaus antizipiert und geplant. Das ist natürlich in der Volumenreduktion, die auf der Seite ausgewiesen ist, schlägt das besonders zu Buche. Ich glaube, dass wir in der Aufstellung, wie wir jetzt die einzelnen Länder oder OEs positioniert haben, sehr gut aufgestellt sind, auch wieder zu wachsen. Da sind die globalen Linien, da sind unsere 3 Hauptmärkte. Und ich glaube, dass wir die totale Wachstumsschwäche, die wir gerade Italien, Frankreich, Deutschland in den früheren Jahren gezeigt haben, überwunden haben und haben dort wieder Tritt gefasst. Die globalen Linien, also Euler Hermes, AGCS, aber jetzt auch hier unsere Allianz Worldwide Partners, sind, glaube ich, wirklich gute Konstruktionen, die auch das Volumen bringen. Und dann zeigen wir natürlich auch einen etwas gestiegenen Appetit in den verschiedenen Entwicklungsmärkten. ob jetzt Südamerika, Asien jetzt mehr auf der Lebensseite und auch Länder wie Türkei, so dass wir da, glaube ich, sehr gut stehen. Wir haben natürlich als Gruppe zu verkraften, dass ein wichtiger Wachstumsträger Zentraleuropa infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa im Moment weggefallen ist. Mhm. Da muss sich die Wirtschaft in Europa erst wieder erholen, bis wir eigentlich die tollen Marktpositionen, die wir da erarbeitet hatten, bis das wieder wirklich dann auch zum Wachstum beiträgt. Ja, und darum ist das mit dem Wannvolumenanstieg. Ich würde sagen, wir arbeiten jeden Tag dran und dann werden wir sehen, wann es dann auch wirklich sichtbar wird. Asset Management, ja, wir setzen intern keine Ziele, wer jetzt den größten Beitrag leisten soll. Ich als CFO habe es sehr gerne, wenn alle den größten Beitrag zum Quartalsergebnis zeigen wollen. Und der Wettbewerb ist mir sehr recht.
Gut.
Okay.
Die zweite Frage bezog sich noch auf die Schaden- und Unfallversicherung. Wann Sie denn da wieder einen Volumenanstieg sehen, weil offenbar eher erwartet wird, dass der Preisanstieg im laufenden Jahr ausklingt.
Ja, gut, das hatte ich eigentlich gedacht, ich hätte das mit beantwortet.
Ah, verzeihen Sie.
Dass mit dem Crop-Business, dass das natürlich jetzt im Moment so der Einmaleffekt für das Minus ist. Ich glaube, wenn wir das ausblenden, sind wir eigentlich jetzt schon im Plus.
Okay, Dankeschön, Herr Wemmer.
Bitte ich um die nächste Frage.
Wir nehmen unsere nächste Frage von Nicolas Comfort von Bloomberg. Bitte schön.
Guten Morgen. Eine Frage, die leider nicht wirklich Allianz bezogen ist, aber die Commerzbank ist dabei, ihren Aktienverkauf zu machen. Mich interessiert, ob Sie teilnehmen werden, ob Sie Ihre Position halten werden oder noch aufbauen. Dankeschön.
Sie werden verstehen, dass wir eigentlich keine Antworten oder Stellungnahmen abgeben zu gerade in Entwicklung befindlichen Geschäften und Transaktionen. Das ist aber auch, glaube ich, jetzt unerheblich für den Fortgang dieser Aktienemission. Und ich wünsche natürlich den Kollegen der Commerzbank viel Erfolg bei ihrer Emission.
Okay, danke schön.
Die nächste Frage, bitte.
Ja, meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, das ist Stern 1, um heute eine Frage zu stellen. Wir nehmen eine Frage von Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits. Ich habe eine Frage zur Preisentwicklung im Non-Life-Geschäft, die ja ganz positiv zu sein scheint. Das widerspricht so ein bisschen dem, was die Rückversicherer berichten. Vielleicht können Sie ein bisschen genauer noch sagen, wo Sie Preiserhöhungen gesehen haben und in welcher Größenordnung und was das vielleicht auch für die Juli oder sonstigen Erneuerungsrunden, die es bei Ihnen ja auch gibt, heißt. Dankeschön.
Das kann ich Ihnen ganz genau beantworten und wir haben eigentlich im Anhang der Präsentation gibt es eine sehr detaillierte Seite sogar der Analystenpräsentation eher, wo diese Preisanstiege dargestellt werden. Aber um jetzt nur einzelne Stichworte zu geben, weil die Situation ist eigentlich in jedem Markt anders, aber bei uns relevant ist natürlich Deutschland, wo wir sehr guten Preisanstieg in der Autoversicherung gesehen haben. Dann Italien sind die Preise in der Autoversicherung natürlich jetzt eher ausgereizt. Das sieht man ja auch an dem hohen Ergebnis in Italien. Und da hat der Markt in den letzten Jahren sehr viel Preisanstiege gehabt. Aber weiter dort, Frankreich, ist es eigentlich sehr breite Preisanstiege, sowohl in der privaten Autoversicherung wie auch im gewerblichen Geschäft. Und dann sollten wir besonders betonen, dass in den USA ist das gewerbliche Geschäft, zeigt sehr erfreuliche Preisanstiege zwischen 6% und 7%, aber auch Märkte wie UK liegen noch immer zwischen, je nach Sparte im gewerblichen Geschäft, zwischen 4% und 8%. Australien auch infolge der vielen Naturkatastrophen in den letzten Jahren zeigt eigentlich sehr erfreuliche Preisanstiege in sehr vielen Lines of Business. Und ich glaube, klar ist, sind Preisanstiege ein wichtiger Punkt in unserem Geschäft. Man muss aber auch sehen, dass man die Qualität seines Portfolios durch Underwriting und geschicktes Pricing ständig verbessert, sodass das nicht die einzige Quelle ist für weitere Gewinnsteigerungen. Und wenn Sie unsere Ergebnisse in Italien sich anschauen, unsere Schadenkostenquote ist deutlich besser als die der meisten Konkurrenten, zumindest wenn man auf das Jahresende 2012 geblickt hat. Und das zeigt, dass man auch in Märkten, die in einem schwierigen ökonomischen Umfeld sind und Märkte, wo eigentlich die Marktanteile schon lange verteilt sind, dass man dort durch bessere technische Arbeit und durch besseren Service sich doch klar positiv vom Rest der Konkurrenz distanzieren kann.
Gut, Dankeschön.
Die nächste Frage, bitte.
Vielen Dank. Im Moment gibt es keine weiteren Fragen, aber nochmal als Erinnerung, jetzt drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir haben jetzt eine weitere Frage von Jonathan Gould aus Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Nur eine kurze Frage, ob Sie, ich glaube, diese Net Asset Inflows bei PIMCO sind sehr erstaunlich irgendwie. Können Sie ein bisschen näher beschreiben, woran es liegt, dieser große Anstieg, ob das dann hauptsächlich aus den USA und einfach Erwartungen von den Investoren, dass die Konjunktur besser läuft oder so? Oder können Sie das ein bisschen besser beschreiben? Weil andere Asset Managers, ihr Rivalen, haben teilweise nicht so gute Zahlen gezeigt. Und vielleicht können Sie auch sagen, ob Sie denken, dass diesen Trend anhalten wird. Danke.
Gut, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn der Trend anhalten wird, aber lassen Sie mich daher eher erklären, was wir als die Haupterfolgsfaktoren sehen und wie der Trend dann weitergeht, das überlasse ich dann Ihnen und dem Markt. Die PIMCO haben einerseits eine sehr konstante Outperformance, wenn Sie sich anschauen, wie die ganze Fondsfamilie von PIMCO performt, sind wir immer über 90% unserer Fonds zeigen eine Outperformance und das über die verschiedenen Messperioden, ob jetzt ein Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre. Und das ist natürlich für die Kunden ein sehr wichtiges Auswahlkriterium, weil die Leute wollen gerade in den unsicheren Zeiten, sucht jeder nach Sicherheit. Und darum ist diese Performance-Benchmark eine sehr wichtige. Daraus sieht man, dass in den USA eigentlich die Nettozuflüsse sich sehr stark auf die größten Asset Manager konzentrieren. Ich glaube, 2012 und auch jetzt im ersten Quartal waren die Top 3 PIMCO, Vanguard und Fidelity. PIMCO hat doppelt so viel Neuzuflüsse wie Vanguard im ersten Quartal 2013 und Fidelity war dann Dritter. Und man sieht da insgesamt in dem Markt eine starke Konzentrierung auf die Hauptplayer, sodass es einerseits ist der Track Record, den jeder als Investment Manager aufzuweisen hat. Und da ist PIMCO sicher in aller Munde. Aber andererseits spielt auch eine Rolle die Dynamik bei den Produkten. Und PIMCO hat jetzt wieder viele Kunden mitgenommen, eben aus ihrem traditionellen Fonds, diesem Total Return Fund, heraus. Der hatte sogar leichte Abflüsse im Jahr 2013 bisher. Und die Zuflüsse gehen mehr in neue Produkte, die dann dem Kunden auch noch Ergebnisse liefern, wenn jetzt irgendwann mal, sage ich mal, dieser langfristige Downwards-Trend der Zinsen zum Halt kommt. Wir sind jetzt mehr in so einer Schaukelphase. Mal sind die Zinsen 20 Basispunkte rauf, mal 20 Basispunkte runter. Und da braucht es natürlich andere Produkte, die dann in der Lage sind, über geschickte Auswahl und geschickte Lesen der Marktentwicklung weiter zusätzliche Überschüsse für den Kunden zu generieren. Und ich glaube, dass dieses ein bisschen so winner takes it all ist, glaube ich, das, was man im amerikanischen Asset Management Markt im Moment sehen kann.
Dann kommt eine kurze Frage. Ja, Jonathan, bitte.
Ja, noch eine kurze Frage, wenn ich wenn es erlaubt ist. Ich wollte auch noch fragen nach die Sie haben neulich einen Callable Bond, Sie haben gesagt, Sie haben einen Bond gekündigt oder gecallt von Ihren Perpetuals. Ich wollte nur fragen, ob Sie Sie planen in der nächsten Zeit, nächstes Jahr gibt es auch so von Ihren Perpetuals die Möglichkeit, so die zu callen und ob Sie erwarten, dass Sie würden einfach so Ihr Funding erneuern auf ein niedriger Niveau, so dass Sie würden so weiter so machen, callen, wann Sie können, es callen können.
Dass wir den Bond jetzt gecallt haben, das sind 2 Milliarden Dollar mit einem Zinskupon von 8,375%. Das war natürlich sehr schön für den Anleger, dass wir andere Möglichkeiten im Moment sehen, als das Geld für 8,375% zu bekommen, brauche ich, glaube ich, nicht weiter auszuführen. Wir haben im ersten Quartal das Geld für gut 2% bekommen. Gut, das waren jetzt Senior Bonds und keine Perpetuals, aber das zeigt schon, dass da etwas an Spanne drin ist. Über zukünftige Calls, selbst wenn ich das wollte, dürfte ich darüber nicht reden. Dann streicht mir nämlich Standard & Poor's die sofort aus dem Eigenkapital und das würde unserer Solvenzquote nicht helfen.
Okay, vielen Dank.
Nächste Frage dann bitte.
Im Moment haben wir keine weiteren Fragen, Herr Dr. Wemmer.
Gut, dann frage ich nochmal in die Runde, ob es noch Fragen gibt. Dann würde ich bitten, dass Sie sich jetzt melden.
Noch einmal zur Erinnerung, meine Damen und Herren, das ist Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir haben jetzt noch eine Frage von Kerstin Leitl vom Handelsblatt. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits. Ich wollte nochmal zwei kurze Fragen zum Lebensgeschäft stellen. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass Sie sagten, dass der Anstieg auch auf 2 Großaufträge zurückzuführen war, also 2 große Geschäfte? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, ob das vielleicht auch in diesem Jahr sich da weiter abzeichnet und ob Sie vielleicht eine Verschiebung innerhalb der Produktgruppen gemerkt haben. Sie sagten beim Asset Management in den USA, the winner takes it all. Ist das vielleicht auch bei Lebensversicherungen der Fall, dass die Allianz da von ihrer Marktposition profitiert?
Ich glaube ganz sicher, dass wir von unserer Marktposition in Deutschland profitieren. Und wir sind sowohl im Lebengeschäft wie auch im Asset Management Geschäft in Deutschland mit vielen potenziellen Großkunden in Kontakt und im Gespräch. Es gibt überall die Fragestellung für Konzerne mit der betrieblichen Altersvorsorge. Wie lege ich mein Geld an? Und dass wir jetzt mit einem gesamtverwalteten Vermögen über 2000 Milliarden Euro natürlich eine besondere Expertise und besonderes Vertrauen in den Märkten genießen, das ist schon der Fall.
Und gab es da eine Verschiebung von den Produkten bei Privatkunden?
Nein, also diese einzelnen Großverträge, das sind natürlich, ja, wie der Name schon sagt, Einzelgeschäfte, die kann man natürlich jetzt nicht jeden Monat, jedes Quartal generieren. Wenn weitere kommen, wunderbar. Und wobei 500 Millionen Euro aus 2 Geschäften ist schon ungewöhnlich groß. Das ist sicher nicht die Regel.
Ist bekannt, mit wem diese Unternehmen, also wer diese beiden Unternehmen waren?
Ja, uns schon, ja. Aber das tut mir sehr leid, aber wir reden eigentlich nicht über Kundenverbindungen in der Öffentlichkeit.
Okay, dann frage ich, gibt es noch weitere Fragen?
Wir haben noch eine Frage von Friederike Krieger von der Süddeutschen Zeitung. Bitte schön.
Meine Frage hat sich gerade schon erledigt. Ich wollte auch nach diesen beiden Großaufträgen in Leben in Deutschland fragen.
Okay. Ja, vielen Dank, Frau Krieger.
Vielen Dank. Noch einmal als letzte Erinnerung, das ist Stern 1 für Ihre Fragen. Es gibt keine weiteren Fragen im Moment, Herr Dr. Wemmer.
Ja, dann vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören und dann freue ich mich auf die Berichterstattung und natürlich das Gespräch im nächsten Quartal.
Und frohe Pfingsten wünschen wir Ihnen schon.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.